Gute Nachrichten. In den täglichen Medien absolute Mangelware. Gute Nachrichten sind heute schlechte Nachrichten. Wieso? Die kannst du viel besser vermarkten. Die hören die Leute gern. Unfälle und Verbrechen, das war mal eine Rubrik in einer Tageszeitung. Ich mag mich noch gut erinnern. Warum? Ich habe immer zuerst abgelesen. Das ist wirklich, das ist spannend. Skandalnachrichten sind bei den Hörern und Lesern meist ein gefundenes Fressen. Negative Schlagzeilen ziehen uns in Bann. Seien wir doch ehrlich. Sind wir alle nicht anders. Auf dem Hintergrund von unserer negativen Presse entwickelt sich gegenwärtig ein Gegentrend, wo man bewusst gute Nachrichten, sogenannte Good News, verbreitet. Antrieben von einem sogenannten konstruktiven Journalismus, wo auch die Probleme anspricht. Problem thematisiert, dort anknüpft, zugleich aber auch über realistische Lösungen nachdenkt. Lösungen von Fachleuten, die melden sich zu Wort, bis hin auch zu der ganzen Leserschaft, wo sich in die Diskussion einbringt und wo man Lösungen diskutiert und die Lösungen dann auch präsentiert als gute Nachricht. Unter diesen Good News, die geführt sind oder auf der Basis von dem sogenannten konstruktiven Journalismus, da gibt es wirklich viele gute Nachrichten, ermutigende Nachrichten. Und es gibt Agenturen, die das ganz bewusst verbreiten. Ich kann jeden Tag, in meinem E-Mail habe ich Good News. Viel Gutes. Aber unter diesen vielen Good News gibt es natürlich auch viel Fragwürdiges. Wo man muss fragen, ja, für wer ist es gut? Oder wo man vielleicht auch muss fragen, ja, aber was bringt es eigentlich? So ein bisschen die Frage von der Wirkung. Ich bringe da mal ein Beispiel von den Good News. Schlagzeile: Rainforest Trust kauft Teile des Borneo-Regenwalds. Eine Umweltschutzorganisation hat es mit Spendengeldern geschafft, ein Areal so groß wie 218 Fußballfelder im Borneo-Regenwald zu kaufen, um die Rodung des Waldes für Palmölplantagen zu stoppen und bedrohte Tierarten zu schützen. Gute Nachricht. Allerdings muss man sich auch fragen, für wer? Da wären nicht alle zufrieden. Die Palmöl produzieren, die sind nicht happy. Und die dort ihre Arbeit nicht mehr haben, für die ist auch nicht happy. Also, das ist manchmal sehr umstritten. Für wer ist es denn gut? Oder wie das Beispiel, bayerische Grundschulen planen Toiletten für drittes Geschlecht. In Bayern soll es künftig nicht nur Toiletten für Jungs und Mädchen geben, sondern auch für ein drittes Geschlecht. Ist das gut? Also, da kann man wirklich diskutieren, was ist denn überhaupt gut? Oder da noch etwas Herziges, die Wooligans stricken für Obdachlose. Angefangen hat es mit einer Gruppe von 4 Frauen aus Hamburg, die Kleidung für Obdachlose häkelten und strickten. Mittlerweile gibt es mehr als 50 Wooligans. Das sind aber die häkeln und stricken. Für die Obdachlosen. Das ist sicher eine gute Nachricht. Tropfen auf einen heißen Stein. Und ich werde es jetzt mal wirklich positiv sehen. Auch viele Tropfen auf einen heißen Stein haben eine Wirkung. Ich will das nicht kleinreden. Aber ich stelle gleich die Frage, verändern all die guten Nachrichten die Welt wirklich zum Besseren? Solange der Mensch sich nicht verändert. Verändert sich die Welt zum Besseren, wenn der Mensch sich nicht verändert? Wie müsste eine wirklich sensationell gute Nachricht tönen? Oder sehe ich da läuft nichts, aber das können wir verändern. Und Wo bin ich gewesen? Genau, also die Frage, verändert die guten Nachrichten die Welt zum Besseren, solange der Mensch sich nicht verändert? Und aus deren Überlegung aus der Frage, wie müsste eine gute Nachricht tönen? Was wäre eigentlich eine gute Nachricht für die Welt? Ich formuliere es mal so. Es gibt jemanden, wo der Mensch kann verändern kann. Es gibt jemanden, der den Menschen zum Guten verändern kann. Und durch den veränderten Mensch sein Umfeld verändern kann. Und damit letztlich die Welt verändern zum Guten. Es gibt jemanden, der das fertig bringt. Das wäre eine gute Nachricht. Und ihr Lieben, die gute Nachricht gibt es zu finden in der Bibel. Darum habe ich sie mitgenommen. Und darum werden wir sie auch heute Morgen aufschlagen. Und daraus auf eine Schrift hören, die als gute Nachricht betitelt ist. Die heisst gute Nachricht, wo anfängt mit den Schlagzeilen Anfang des Evangeliums Jesu Christi. Das sind die guten Lösungen. Das ist die gute Nachricht. Es gibt jemanden, wo der Mensch verändern kann. Und wir hören auf den Text, wo überschrieben ist mit Anfang des Evangeliums Jesu Christi, Markus 1, 1 bis 8. Anfang des Evangeliums Jesu Christi. Wie dem Propheten Jesaja geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade.
Hinaus das ganze jüdische Land und alle Einwohner Jerusalems und sie wurden im Jordanfluss von ihm getauft, indem sie ihre Sünden bekannt. Und Johannes war mit Kamelhaaren und einem Leder und Gürtel um seine Lände bekleidet und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er predigte und sagte, nach mir kommt der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht würdig, ihm gerückt, den Leben seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligen Geist taufen.
Ich versuche einfach ein bisschen lauter zu schreien. Ja, jetzt. Gut. Also in diesen einleitenden Versen, wo wir jetzt miteinander gelesen haben, wird etwas von dem Guten, von dieser guten Nachricht, wird etwas von dieser Einzigartigkeit, von dieser guten Botschaft deutlich. Drei Sachen möchte ich über die Einzigartigkeit von dieser guten Nachricht hervorstreichen. Erstens, die gute Nachricht vom Evangelium von Jesus lautet, sie ist keine menschliche Idee. Keine Idee. Es gibt ja viele Ideen für Gutes. Aber die gute Nachricht von Jesus ist keine Idee für irgendetwas Gutes. Ist nicht eine Erfindung aus der Küche von der Philosophen oder von der Religionsstifter. Die gute Nachricht vom Evangelium besteht in einem geschichtlichen Ereignis, wo einen Anfang hat und zu einer Geschichte wird. Und in dieser Geschichte steht eine Person im Zentrum. Die heisst Jesus Christus. Sein Leben und sein Wirken. Und in dieser Geschichte vom Evangelium haben die Menschen selber an Leib und Leben das Gute in dieser Person von Jesus Christus erfahren. Erlebt. Wie sich ihr Leben verändert hat. Und ihr Umfeld verändert hat. Und die Geschichte vom Evangelium von Jesus Christus wird bis heute weitergeschrieben. Ich gehe davon aus, dass viele unter uns ein Teil sind von dieser Geschichte. Bis heute erfahren immer wieder Menschen und weltweit immer mehr Menschen das Gute in der Person von Jesus Christus. Es ist eine Geschichte, mit einem Anfang
im Zentrum dieser Geschichte Christus, Jesus. Und Menschen, die von Jesus berührt werden, wie das Gute in ihr Leben kommt. Es verändert sich zum Guten. Schauen wir doch den Anfang noch ein bisschen genauer an. Da sehen wir nämlich, dass hinter dieser guten Nachricht, hinter dieser Geschichte, das Wirken von Gott steht. Jemand schreibt diese Geschichte. Die Geschichte vom Evangelium fängt nämlich schon viel früher an. Viel früher vor dem Auftreten von Jesus. Viele, viele Jahre früher. Und zwar mit einem Versprechen von Gott. Man kann es so sagen, bevor Gott das Gute wirkt in der Geschichte, verspricht er das Gute. Bevor es zum guten Handeln kommt, verspricht er das gute Handeln. Schon in den ersten zwei Seiten der Bibel treffen wir schon das erste Mal das Versprechen von Gott an. Wo er von einer Person redet, er wird dir den Kopf zertreten. Eine Aussage, wo jemand gegen das Böse ankämpft und das Übel, das Grund, Ursache von allem Bösen, wird besiegen. Das Versprechen von Gott geht immer weiter und findet den Höhepunkt in den prophetischen Schriften im Alten Testament, auf das der Markus, Text, den wir da vorher miteinander angeschaut haben, sich darauf bezieht, wo er sagt, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vorbereiten wird. Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vorbereiten wird. Ich habe mich da gefragt, ja, zu wem redet da Gott? Dem er einen Boten vorausschicken wird. Wenn man die prophetischen Schriften anschaut, insbesondere den Jesaja, auf den der Markus da Bezug nimmt, wird deutlich, dass Gott da zu seinem Gesalbten redet, den er erwählt hat, wo er in die Welt senden wird, um den Armen gute Botschaft zu verkündigen, um die Kranken zu heilen, um die Gefangenen frei zu lassen, um die Trauernden zu trösten, um Recht und Gerechtigkeit und Frieden aufzurichten. Auf den gesalbten hebräischen Messias hat das jüdische Volk gewartet. Der, der dieser Welt Gerechtigkeit, wirklich Gerechtigkeit und Frieden bringen wird. Das ist Good News. Der Messias ist Gottes Versprechen an eine Welt, die kaputt ist. An eine Welt, die im Argen liegt. Doch der Messias platzt bei uns nicht einfach mit der Tür ins Haus ein. Das finde ich schon spannend. Das Versprechen von Gott macht er nicht einfach wahr, indem er uns überrumpelt und zur Tat schreitet. Er kündigt es an. Er fällt nicht mit der Tür ins Haus ein bei uns, sondern er klopft zuerst bei uns an. Der Bote, den er vor einem Angesicht, vor seinem Gesalbten, vor dem Messias herschicken wird, das hat die Funktion vom Wecker, vom Aufwecker, vom Klopfen. Er klopft an. Hey, jetzt steht Gott im Begriff, sein Versprechen einzulösen. Jetzt fängt Gott an. Macht euch jetzt bereit. Hört das Klopfen. Der Messias steht vor der Tür. Das Versprechen hat sich also zuerst im Vorboten von Johannes dem Täufer erfüllt und dann im Kommen vom Messias, dem Sohn von Gott, von Jesus Christus. Was lernen wir aus dieser guten Nachricht vom Evangelium? Als Geschichte, wo sich erfüllt hat, unter uns Menschen, bis zum heutigen Tag und wo sich erfüllen wird, in einem grossen Finale. Das heisst, dass Gott eine neue Welt, eine neue Erde, einen neuen Himmel wird schaffen, wo keine Trauer mehr da ist, wo keine Tränen von der Enttäuschung und wo kein Unrecht mehr da ist. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Dass Gott im Gegensatz von vielen guten Nachrichten keine leeren Versprechungen macht. Ihr Lieben, müsst mal auf die guten Nachrichten hören, die uns tagtäglich zu Ohren kommen. Das sind alles Versprechungen. Leere Versprechungen. Politiker und die Regierenden, die sind stark in dem. Jeder Präsident, der wieder kommt, der verspricht wieder den Himmel auf Erden. Alles leere Versprechungen. Niemand kann es halten. Das ist der Frust. Lieben, die gute Nachricht vom Evangelium. Die gute Nachricht von Gottes Wirken ist kein leeres Versprechen. Das hat sich in dieser Geschichte von dieser guten Nachricht gezeigt. Gott macht keine leere Versprechungen. Es erfüllt sich, was er versprochen hat. Auf die gute Nachricht vom Evangelium von Jesus Christus ist darum Verlass. Auf das können wir zählen. Eine zweite Aussage über die Einzigartigkeit von dieser guten Botschaft. Sie redet nicht einfach schön, sondern geht dem Übel auf den Grund. Sie redet nicht einfach schön, sondern geht dem Übel auf den Grund. Schaut, wie beim konstruktiven Journalismus thematisiert auch die gute Nachricht vom Evangelium das Problem. Redet nicht ums Problem herum, sondern packt das Problem beim Namen. Das Evangelium ist keine billige Schönwetterbotschaft. Färbt nicht oder redet nicht einfach alles schön. Ist nicht einfach so ein Seelenpillerli, das ein bisschen auf Symptombehandlung macht. Und die Stimmung versucht ein bisschen zu heben. Das Einmalige und Besondere am Evangelium dass die gute Botschaft, wenn man sie hört, uns gegen den Strich läuft. Das ist das Besondere an dieser guten Botschaft. Dass wer auf die Botschaft hört, sich zuerst einmal ein bisschen aufregt. Weil es ist keine gemütliche Botschaft. Weil es eine Botschaft ist, die uns in Frage stellt. Weil es eine Botschaft ist, wo der Finger bei uns an wunden Punkt legt. Wo uns kritisiert. Wo uns als schuldig herstellt. Wenn wir vom Johannes lesen, dass er Buß, Umkehr, Vergebung von der Sünde predigt hat, hat er damit seine Zuhörer wissen lassen, hey, ihr seid auf dem falschen Weg. Ihr seid falsch gewickelt, ihr geht auf dem falschen Weg, ihr meint, ihr seid mit Gott in Ordnung, ihr täuscht euch selber, ihr seid total daneben. Ihr dreht euch nur um euch selber. Ihr habt Gott verlassen. Ihr seid blind. Ihr seid selbstgerecht. Ihr seid Heuchler. Matthäus-Evangelium, Lukas-Evangelium, und vor allem Matthäus-Evangelium wird deutlich, dass er am schärfsten gegen die Frommen geredet hat. Otternbrut. Gegen die, die gemeint haben, sie seien gerecht, weil sie sich um Gerechtigkeit von Gott bemüht haben. Wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn Gottes zu entfliehen? Also, da kommt man Hühnerhaut über, wenn man am Teufel seine Predigt im Detail anschaut. Wie der auf den Putz gehauen hat bei den Leuten. Unglaublich. Auch Jesus nimmt in seiner Verkündigung vom Evangelium das kranke Herz vom Mensch ins Visier. Wenn er sagt, darf ich das lesen? Denn aus dem Innern, aus dem Herzen der Menschen, inklusive der Christen, die heute Morgen in der FEG Ilanz versammelt sind. Weil wir alle sind Menschen. Aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken hervor, wie sexuelles Fehlverhalten. Das fängt bei uns im Kopf an. Diebstahl, Mord, das fängt oben an, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Betrügerei, bist nicht ehrlich, ausschweifendes Leben, jetzt höre ich glaube auf, Es geht noch weiter. Neid. Verleumdung. Du erzählst Sachen über jemanden, die nicht stimmt. Überheblichkeit. Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht die Menschen vor Gott unrein. Das Übel steckt in uns. Da können wir noch so fromm tun. Manchmal denkt es mir, unter den Frommen ist das Übel erst recht das Übel. Aber die unterscheiden sich eigentlich mit von nichts. Das sind alles Menschen. Ich frage mich, ist denn das gute Nachricht? Wenn wir uns das gefallen haben? Kommt das bei uns gut an, wenn wir so in Frage gestellt werden? Wie reagierst du, wenn dir jemand sagt, hey, du bist daneben? Wie reagierst du, wenn dir jemand sagt, hey, du bist im Fehler? Wie reagierst du, wenn man dir sagt, du bist schuldig? Wie reagierst du, wenn dir jemand sagt, du bist gottlos, verdorben? Die menschlich natürliche Reaktion auf die gute Nachricht ist, dass man sie als schlechte Nachricht abtönt. Hey, das ist mittelalterlich, das ist menschenverachtend, das ist diskriminierend, das ist Ehrenverletzung. Die Botschaft passt nicht in unsere heutige Zeit. Es ist wirklich eher verletzend. Gute Botschaft. Das Erstaunliche, das Einzigartige an dieser guten Botschaft ist die Tatsache, dass trotzdem, auch wenn die Botschaft den Mensch in Frage stellt, bei vielen Menschen auf eine positive Resonanz stößt. Dass viele Menschen sie nicht abtun, viele Menschen sich nicht drüber stellen, sondern sich drunter stellen. Dass es viele Menschen gibt, die die Botschaft nicht aburteilen und richten, sondern sich selber unter das Gericht von dieser Botschaft stellen. Das ist erstaunlich. Eindrücklich lesen wir von der Reaktion von der Bußpredigt vom Täufer, dass das ganze jüdische Land, alle Einwohner von Jerusalem, sich vom Täufer im Jordan haben taufen lassen, indem sie ihre Sünden bekannt haben. Da muss man sich fragen, warum reagieren die Menschen auf eine Botschaft, die sie in Frage stellt, positiv? Was ist das Geheimnis hinter der Botschaft? Wo der Mensch in Frage stellt, dass er doch positiv kann antworten. Nicht alle haben positiv geantwortet. Aber viele haben die positiv aufgenommen. Damit komme ich zu einem dritten und letzten Punkt über die Einzigartigkeit von dieser guten Nachricht vom Evangelium. Sie informiert nicht nur, sondern wirkt und vermittelt die Kraft von Gott. Schaut, eine Nachricht, die nur informiert, aber am Hörer keine Kraft vermittelt, die Information umzusetzen und danach zu handeln, verdient letztlich nicht das Prädikat von einer guten Nachricht. Ich möchte das vergleichen am Beispiel von der guten Nachricht, die auf jedem Zigarettenpäckchen steht. Auf jedem Zigarettenpäckchen steht eine gute Nachricht. Die Raucher wissen die. Und ich mache mal drei Beispiele für alle, die nicht rauchen, damit sie wissen, was da drauf steht. Zum Beispiel, da steht auf einem Päckchen, Rauchen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu. Oder, wenn Sie rauchen, sterben Sie früher. Oder, dann habe ich noch gelesen, Rauchen lässt Ihre Haut altern. Gut, ich hätte dann sagen müssen, ich habe einmal geraucht. Ziemlich wild. Die Aussage, die Botschaft, die trifft sicher zu, aber da müssen wir auch vorsichtig sein. Gell? Das ist auch genetisch bedingt. Dass der eine ein bisschen schneller rumzulig wird als der andere. Aber mein Punkt ist nicht der. Ich frage mich einmal, grundsätzlich sind das gute Nachrichten auf diesen Zigarettenpäckchen. Rauchen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu. Ist das eine gute Nachricht? Ich meinte, sicher, weil es stimmt ja. Was ist daran schlecht an einer Nachricht, die den Verbraucher aufklärt? Ist doch gute Nachricht. Nur, führt die gute Nachricht dazu, dass man aufhört mit Rauchen? Leider nein. Jeder Raucher, der täglich seine Ziege rausnimmt, er liest schon gar nicht mehr. Er weiss ja, was draufsteht. Es nützt nichts. Die Botschaft hat keine Kraft, dass sie bei ihm könnte etwas auslösen könnte, nämlich dass er aufhört. Keine Kraft. Ihr Lieben, die gute Nachricht vom Evangelium informiert nicht nur, sondern hat die Kraft, die der Hörer selber und sein kranke Herz, wie auch sein fehlgeleitete Leben, total verändern kann. Und darum die Frage, worin liegt denn das Geheimnis von dieser heilenden, lebensverändernden Kraft von der guten Nachricht vom Evangelium, möchte ich zwei Sachen erwähnen. Es liegt erstens in dieser Botschaft selber begründet. Das Erstaunliche an dieser guten Nachricht vom Evangelium ist die Tatsache, dass in dem Evangelium, in dieser Botschaft, eine Sprengkraft drin ist. In dieser Botschaft wirkt Gott. Da liegt eine Kraft drin. Von dieser Kraft wird etwas deutlich im, Zwingli-Film, der gegenwärtig in den Kinos läuft. Ich weiß nicht, ob der auch da läuft. Gibt es die Lanzes Kino? Ja, aber der Zwingli läuft nicht dort. Ah, auch. Okay. Gut. Also, gehen Sie schauen. Ist mir bewusst worden, was Kraft vom Evangelium dort mal für eine Wirkung gehabt hat. Ist gewaltig. Bis hin zum ganzen Armenwesen. Bis hin, dass die ganze soziale Verelendung wirkungsvoll hat können bekämpft werden. Durch die Kraft vom Evangelium. Die ganze Kirchengeschichte zeugt von dieser Kraft, wo in dem Evangelium drinsteckt. Das finden wir in keiner anderen guten Nachricht, die Kraft. Ein wichtiger Punkt an dieser Stelle. Die Kraft vom Evangelium kann sich in unserem Leben aber nur dann entfalten, wenn wir auf die Botschaft hören. Wenn wir die Botschaft aufnehmen, dieser Botschaft rumgehen und bereit sind, uns auch in Frage stellen zu lassen. Ich muss ehrlich sagen, ich lese bis heute die Bibel. Ich kenne sie schon recht gut. Aber mich dünkt, je länger ich die kenne, je fremder wird mir das Buch. Und je mehr rege ich mich auf über das Buch. Hey, da stehen Sachen drin, die sind für mich nicht akzeptabel. Ich reg mich auf. Ich finde auch. Die Frage ist jetzt aber, was mache ich damit? Was mache ich damit? Wenn mich die Botschaft stoßt, tue ich sie verwerfen? Oder sage ich mir, ich möchte darüber nachdenken. Es könnte sein, dass ich falsch liege. Es könnte sein, dass ich falsch denke. Es könnte sein, dass ich nicht alles erfasst habe. Es könnte sein, dass ich nur einen kleinen Teil erkannt habe. Was will die Botschaft mich lehren? Die Kraft von dieser Botschaft hat nur Wirkung, wenn ich sie aufnehme. Und anfange darüber reflektieren, ganz ehrlich. Und als erstes mich in Frage stellen tun. Zweitens, das Geheimnis von dieser Verkraft in dieser Botschaft liegt in der Person von Jesus Christus selber begründet. Der uns mit dem Heiligen Geist taufen tut. So ist der Täufer angekündigt. Jesus Christus, der uns mit dem Geist taufen tut, der uns reinnimmt. In sein Wirken hinein. Schaut, im Kern von dieser guten Nachricht. Versucht das wirklich mal auf den Punkt zu bringen. Im Kern von dieser guten Nachricht vom Evangelium geht es nicht um uns. Geht es nicht um unser Bemühen, moralisch bessere und frömmere Menschen zu werden. Im Kern vom Evangelium geht es nicht darum, was wir fertig bringen. An Gutem. Sondern es geht darum, was Gott in uns kann machen. Um das geht's im Evangelium. Dass Gott in uns Raum findet. Und dass Gott in uns kann wirken. Um das geht's. Nicht, was wir machen, sondern was Gott in uns kann wirken. Es geht darum, dass wir uns von Gott und seiner unverdienten Gnade beschenken lassen. Was lernen wir aus der Verkündigung vom Täufer? Er weist von sich weg auf Christus, der nach ihm kommt. Nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Nach einer rabbinischen Regel hat der Schüler von einem Rabbiner müssen bereit sein, alle Dienste zu tun, und ein Sklave hat müssen machen. Mit einer Ausnahme, das Auftun, das Lösen von der Schuhriemen. Das ist trotz mal der niedrigste, der dreckigste, der verachtenswerteste Dienst gewesen, den es überhaupt gegeben hat. Das ist in unserer Kultur, sind das andere Dienste. Wo man ein Abscheu hat, wo nicht mehr jeder macht. Jetzt macht der Johannes der Täufer mit seiner Aussage deutlich, für den niedrigsten, verachtenswertesten Dienst bin ich noch nicht einmal genug würdig, dass ich das dürfte tun. Mit anderen Worten, gegenüber Jesus, der viel stärker ist als ich, unendlich groß ist, unendlich gut ist und herrlich ist, der alles für mich gemacht hat und alles für mich tut, in mir das Gute schafft, mich mit seinem Geist erfüllt. Gegenüber dem Herr bin ich es nicht wert, ihm den niedrigsten Dienst zu tun. Man könnte es auch positiv sagen, wenn ich den unwürdigsten Dienst für Jesus dürfte tun, wäre das für mich die grösste Ehre. Wenn ich den niedrigsten Dienst könnte für Jesus tun, dann wäre das für mich die grösste Ehre. So reden kann nur, wer die Güte von Gott geschmückt hat. Wer die Güte von Gott täglich erfahren tut. Wer die Gnade von Gott erleben tut. Wer sich beschenken lässt von dem wunderbaren Gott. Dann wirst du klein und Gott wird gross. Ich frage zum Schluss, was ist dir die grösste Ehre? Welchen Stellenwert, welchen Platz nimmt Jesus in deinem Leben ein? Wisst ihr, was gute Nachricht ist? Wenn ein Mensch seine Selbstherrlichkeit ableitet, wenn ein Mensch aufhört, um sich selber zu drehen und anfängt, sich von Gott beschenken zu lassen, anfängt, sich um Christus zu drehen, anfängt, sich von seiner Gnade beschenken zu lassen, anfängt, ihn zu ehren, das ist gute Nachricht, die einzigartig ist in dieser Welt. Wir Menschen sind tief egoistisch. Auch Christen. Gute Nachricht ist, wenn wir aufhören, um uns selber zu drehen und anfangen, Christus wirklich zu ehren und aus seiner Gnade zu leben. Ich möchte beten. Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dich als der Auferstandene in unserer Mitte wissen. Wir danken dir für die Hoffnung und für das Versprechen, dass du wiederkommen wirst und vollenden wirst, was du angefangen hast. Herr, das, was du angefangen hast, ist wunderbar. Aber wir leiden immer noch unserer Unvollkommenheit, unseren Brüchen, unserem Versagen. Wir fallen immer wieder in das Muster rein, dass wir uns gut machen wollen. Dass wir das Gute schaffen wollen. Herr, hilf uns. Das Gute. Die Einzigartigkeit von deiner guten Nachricht vom Evangelium neu zu hören, neu zu entdecken und neu zu erfahren. Herr, wir reden viel von Gnade, aber wir wissen doch gar nicht mehr, was Gnade ist. Hilf uns, die Fülle von deiner Gnade neu zu verstehen und sie in unserem Leben zu erleben. Dass es unsere grösste Ehre werden darf, dir den kleinsten Dienst zu tun. Denn du bist stärker. Du bist würdig. Du bist Herr. Erlöser von dieser Welt. Schöpfer von Himmel und Erde. Wir preisen dich und wir loben dich, dass du mit uns, trotz uns, zum Ziel kommst. Und dein Versprechen wahr machst. Da können wir noch unsere Knie beugen vor dir, dass du uns nicht aufgibst. Danke vielmals. Amen.